HR Info im Gespräch.
Mit Solga Betta, argentinisch-französische Weltklasse-Cellistin mit russischer Abstammung. Das Cello, sagt Gabetta, ist ihre seelische Stimme. Als Solistin im Kammermusikensemble mit Sinfonieorchester Gabetta, Jahrgang 1981, begeistert Kritiker und Publikum in aller Welt. Auch als vielsprachige Fernsehmoderatorin und als Gast bei HR Info im Gespräch. Wie passen Karriere und Privates unter einen Hut? Was für ein Mensch ist Solga Betta? Das wollte hr-Info-Moderatorin Barbara Piroth im Gespräch mit Solga Betta herausfinden.
Frau Gabetta, gab es denn irgendwann mal einen Tag in Ihrem Leben, wo Sie nicht Cello gespielt haben?
Natürlich, es gibt immer wieder Tage, wo ich nicht Cello spiele. Aber es ist auch wichtig, manchmal eigentlich eine Pause zu machen mit dem Instrument. Es ist sehr wichtig, dass man eigentlich immer noch die Musik als etwas ganz Besonderes sieht. Auch der Übentag muss einfach etwas Besonderes sein. Wenn ich das Gefühl habe, es ist einfach zu viel, unbedingt muss ich einen Tag oder zwei Tage einfach spüren, dass ich immer wieder die Lust habe zu arbeiten an der Konstruktion eigentlich eines Stückes. Ja? Weil es eigentlich darum geht, es. Musik, es ist nicht nur sozusagen eine schöne Melodie, natürlich nicht. Es ist das Gegenteil, es ist eine Geschichte, es sind Kontrasten. Die Musik muss von irgendetwas leben. Wenn ich nicht lebe als Mensch, was soll ich eigentlich in der Musik erzählen?
Wie fühlen Sie sich denn dann, wenn Sie einen Tag nicht üben? Denken Sie dann trotzdem ans Cello?
Ich weiß nicht, ob ich ans Cello denke. Also das Cello ist wie ein Kind eigentlich schon für einen Instrumentalist in dem Sinn. Natürlich, das Instrument ist Teil unserer Person. Das heißt, würden Sie als Mutter an Ihrem Kind nicht denken, an einen Tag, wo das Kind vielleicht nicht zu Hause ist? Es ist einfach, ich sehe mein Cello die ganze Zeit in meinem Haus und es ist mir schon klar, dass ich übermorgen wieder ein Konzert irgendwo habe oder einfach irgendeine Vorbereitung. Und deswegen, logischerweise denke ich an das Instrument, aber man ist eigentlich ein eigenes Wesen mit dem Instrument oder man sollte sein, finde ich. Aber es ist ganz wichtig, dass man trotzdem sich selbst nicht verliert. Weil das Interessante ist, es nicht anzukommen. Wenn ich ankomme, bin ich eigentlich schon tot wieder. Ne? Also für mich ist interessant, was passiert auf dem Weg und spüren, dass der Weg immer noch nach vorne geht.
Sie haben ja eben schon den Vergleich angesprochen, Mutter und Kind, Cello und Solga Betta. Ist das so eine Beziehung?
Ja, es ist definitiv so eine Art von Beziehung, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich ist es einfach ein Kind, weil ich kein anderes Kind habe.
Sie sind immer zusammen. Das Cello ist bei Ihnen, wenn Sie im Flugzeug sind. Das Cello steht im Hotelzimmer neben Ihrem Bett, oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, ich weiß es nicht, ob es ein Kind ist, aber es ist auf jeden Fall eine Verlängerung, vielleicht meine Befreiung als Mensch und definitiv meine seelische Stimme. Ich glaube, ich fühle mich frei auf der Bühne, auf dieser Grund, weil ich etwas dort einfach loslassen kann. Etwas, das ich wahrscheinlich nicht selbstverständlich mit Wörtern heutzutage mit Menschen immer loslassen kann. Viele Leute haben Angst. Man hat Angst einfach vor gerade dieses Individualistenzeit zu haben, vielleicht die Sachen anders zu sehen. Man hat Angst, nicht von der Gesellschaft akzeptiert zu sein. Und ich glaube, es sind natürlich Ängste, die jeder prägt. Und automatisch natürlich auch die Künstler.
Und das Cello hilft ihm, diese Ängste zu überwinden?
Ich glaube schon, die Bühne und überhaupt die Möglichkeit, das Instrument als eine offene Türe, vielleicht meiner Seele gegen außen.
Interessant, weil eigentlich könnte man ja denken, Sie gehen mit Lampenfieber auf die Bühne und das ist genau das Gegenteil, aber Sie fühlen sich befreit auf der Bühne.
Lampenfieber gibt es ja natürlich immer wieder und Gott sei Dank, wenn ich keine Lampenfieber habe, gar keine, dann bin ich noch gestresster, weil ich das Gefühl habe, etwas ist einfach nicht normal. Ich bin hier nicht auf der Küche meines Zuhauses am Spielen und es ist wichtig, dass es etwas mich reizt. Und mich reizt es natürlich jeden Abend vor ein ganz anderes Publikum, vielleicht das gleiche Stück oder vielleicht ein anderes Stück, eine Geschichte erzählen zu können. Eine Geschichte, die heute dieses Profil hat, aber morgen schon vielleicht ein ganz anderes.
Die Geschichten verändern sich.
Absolut.
Von Konzertabend zu Konzertabend.
Sagen wir, der Text nicht, aber die Emotionen, die Pausen. Die Pausen ist eigentlich fast das Wichtigste, wie man mit der Zeit umgeht. Respektieren die Zeit zwischen Note und Note, zwischen Phrase und Phrase. Sagen wir so Luftzirkulation oder Blutrhythmus oder das Atmen. Und das ist eigentlich sehr viel mit Intensität.
Sie sind ja ein sehr intensiver Mensch oder jedenfalls eine sehr intensive Musikerin. Sie bringen da ganz viel rein, ganz viel Hingabe legen Sie da rein. Ich frage mich, ist das denn wirklich möglich, das immer wieder aufs Neue so zu tun, wenn man so viele Konzerte wie Sie beispielsweise hat, 130 oder mehr im Jahr, sind fast jeden Tag in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Woher nehmen Sie denn diese Stärke?
Ich glaube daran einfach, dass der Grund, warum ich Sol heiße, das ist kein Künstlername. Das gibt einen familiären Grund. Wir sind vier Geschwister und vor mir sind Zwillinge gestorben. Und meine Mutter wollte unbedingt, wenn ein Mädchen nochmal geboren wird, dass sie Sol heißt. Weil für sie war wieder die Sonne, die Energie, die nach Hause kommt. Weil es war natürlich ein sehr trauriger Moment. Ne? Und ich glaube, dass einfach diese Wille, nochmal ein Leben zu bringen, zur Welt und diese Wille, auch diese Energie, diese positive Energie nach Hause zu bringen, war so stark, dass wahrscheinlich das überträgt sich einfach.
Das heißt, die Energie haben Sie von zu Hause quasi mit in die Wiege gelegt bekommen und Sie sind als Privatmensch dann auch sehr ähnlich wie die Musikerin Sol Gabetta.
Ich glaube schon.
Vielleicht hören wir mal rein bei Ihnen. Das ist der Beginn eines Cellokonzerts von Vivaldi. Selbst richtig mit gerade, schwingen sozusagen, das überträgt sich sofort auch wieder auf Sie. Ist das denn so, dass man manchmal vielleicht auch trotzdem abstumpft? Also wir haben es gehört, Sie sind relativ energisch dann auch und Sie sind so impulsiv und so intensiv auch mit der Musik zusammen, aber immer wieder so viele Konzerte, so viele Plattenaufnahmen, ist es dann irgendwann auch mal so, dass Sie es nicht mehr hören können vielleicht sogar?
Ich glaube, dass, klar, wenn man sich zu sehr liebt, also sozusagen seine Aufnahme immer ständig hören kann, man verliert ein bisschen seine selbstkritische Seite. Es wäre für mich eigentlich eine Enttäuschung, wenn ich etwas höre von mir und ich denke, wow, wie toll das ist. Ja? Also es ist wichtig, sich zu mögen, aber es ist sehr wichtig, dass man einfach immer wieder sieht, man hat einen Schritt weiter das Leben erlebt und etwas einfach Neues gemacht. Und beeinflussbar sind wir auch, sehr stark. Eigentlich, man ist sozusagen, will ich sagen, ein bisschen taub manchmal. Das ist sehr gefährlich, weil man verpasst einfach die Chancen, die Sachen zu bekommen in der Wahrheit und Purheit vor allem, die sie haben könnten. Aber es ist eigentlich sehr wichtig, dass man ein bisschen intuitiver bleibt, so wie Kinder sind.
Offenbar hatten Sie ja als Kind auch die richtige Intuition. Sie wollten ja schon mit 4 Jahren Cello lernen. Warum musste denn das gerade dieses Instrument sein? Ist ja ziemlich unpraktisch, relativ klobig, lässt sich schwer transportieren, gibt nicht so viel Literatur, Sololiteratur. Warum das Cello?
Also es war nicht das Cello am Anfang. Ich habe erstmal richtig viel gesungen, sehr viel in einem Kindergarten gesungen. Schon mit 2,5 Jahre alt bin ich in einen Kindergarten gegangen, wo ich Chor praktisch jeden Tag gesungen habe. Und ich kam nach Hause und ich war einfach glücklich.
Aber wie kamen Sie dann von dem musikalischen Kindergarten auf Ihr Cello?
Naja, später habe ich Geige gespielt, aber ich wollte Cello. Und warum? Weil ich glaube, dass mit dem Cello einfach mich viel mehr zu Hause gefühlt habe. Geige war mir ein bisschen fremd als Instrument. Also körperlicher war es mir fremd. Und ich glaube, aufgrund, dass ich mit der Geige die gleichen Stücke schon angefangen hatte, ich konnte schon die Stücke auswendig zwar, aber technisch konnte ich das Cello nicht spielen. Dann habe ich einfach mit einem Finger die gleichen Melodien einfach gespielt. Und egal wie, ich habe das Cello tatsächlich zum Klingen gebracht. Und ich glaube einfach, dass mit dem Cello rein physisch, mein Körper hat es einfach viel besser sich angepasst an das Instrument.
Erstaunlich, weil Sie sind ja eigentlich eine eher kleine Person.
Aber mit großen
Händen. Aber ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. 4,5 Jahre, die kleine Sol Gabetta und dann dieser Riesenkasten von Cello. Wie haben Sie denn da drauf geübt?
Ja, am Anfang, ich hatte einen kleinen Sofa zu Hause, weil die Stühle waren alle zu hoch für mich und deswegen habe ich auf einem Sofa gespielt, aber dann hat mich langsam genervt, weil dieses Sofa war zu weich und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ich bin hier nicht auf einem Bett am Cello spielen und dann hat sie mir einen kleinen Stuhl gekauft. Es war natürlich zu groß, das Cello, definitiv für ein 4,5 Jahre altes Mädchen und dann mit 6 war schon ein richtiges Cello und dann mit 6 habe ich angefangen im Orchester zu spielen und da habe ich Noten und Noten und Noten einfach auswendig gelernt, weil ich nicht lesen konnte. Das heißt, meine Mutter hat mir immer die Bassmelodie gespielt und ich meine, sehr schwierig überhaupt sich zu erinnern, weil oft waren auch Pausen und da musste man irgendwie zählen oder irgendwie intuitiv einfach harmonisch spüren, hier spielen. Ich meine, wenn ich nicht lesen kann. Aber irgendwie war alles für mich, solange es noch ging, kein Problem.
Ihre Eltern haben ja ohnehin ganz viel für Sie getan. Also Sie hatten dann Cellounterricht in Buenos Aires, Ihr Vater ist ja zweimal die Woche hingefahren, 800 Kilometer. War Ihren Eltern das so bewusst, dass Sie eben diesen unbedingten Willen hatten oder warum haben die das auch alles auf sich genommen?
Ich habe meine Eltern nie richtig gefragt, ob sie etwas mitmachen wollen oder nicht. Ich war ein sehr klares Kind. Ich wollte nicht ständig etwas anderes. Aber wenn ich etwas wollte, wollte ich wirklich das. Und deswegen, ich glaube, dass für meine Eltern war es einfach klar, dass es kein Spielzeug, die ganze Geschichte ist. Naja, ich war vielleicht so 7, 7,5 oder so Jahre alt und dann haben wir angefangen, nach Buenos Aires zu reisen für die Stunden. Ja.
Und später nach Madrid.
Genau, das hat nicht sehr lange gedauert. Und dann mit 10 habe ich schon ein ziemlich großes Wettbewerb für Kinder dort gewonnen. So sind wir nach Madrid gegangen, aber Madrid war eine Universität. Es waren Leute, die eigentlich ab 18 Jahre alt gekommen sind.
Und Sie waren 10.
Und ich war 10 und ich hatte nicht das Repertoire, den man gefragt hat. Da musste man schon Dvořák-Konzert spielen. Ich habe mit 10 kein Dvořák-Konzert gespielt. Ich war ein ganz normales Kind.
Aber sicherlich mussten Sie ja trotzdem eine Menge Disziplin mitbringen, um überhaupt dahin zu kommen. Haben Sie als Kind nicht irgendwann mal gesagt, ich will jetzt mal lieber mit Puppen spielen, ich will heute mal nicht üben?
Aber ich war ein Mädchen, die lieber zum Beispiel schon mit 4 Jahre alt habe ich mein eigenes Chor gegründet. Ich habe ein Chor gegründet mit Keramiken. Ja, so.
Kleine Keramiken?
Genau, kleine Keramiken. Und ich habe immer gesagt, meine Mutter, wenn sie irgendwo gereist ist, kauf mir einfach eine Keramik. Also eine Solistin, habe ich immer gesagt. Diese Chor, irgendwann waren plötzlich 40, 45 Figuren da. Das war mein Spielzeug. Ich weiß, das war mein Spielzeug mit 4 Jahre alt. Und das war meine große Freude, mit diesem Chor jeden Tag zu arbeiten. Ich habe gesungen, ich habe die vorbereitet mit Vokalisen und so. Und die Musik hat einfach immer in meinem Leben gehört.
Wie viel üben Sie denn heute? Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Solgabetta-Arbeitstag aus? Sie stehen morgens auf, Sie frühstücken, dann setzen Sie sich ans Cello, Fingerübungen.
Es gibt keinen typischen Tag bei uns. Heute wache ich auf in Heidelberg, morgen in Wien. Ich brauche auch einen regelmäßigen Arbeitstag, das stimmt schon. Irgendwie muss ich trotzdem beim Üben regelmäßiger sein. Und versuche ich einfach meistens am Morgen. Ich schlafe nicht viel am Morgen. Ich bin relativ früh wach und heute war ich um 6 wach. So. Man fühlt sich viel, viel, viel fitter.
Wie viel üben Sie denn am Tag? Ist es überhaupt jeden Tag?
Es ist fast jeden Tag. Also zum Beispiel in einem Konzerttag wie heute, ich versuche immer so 2-3 Stunden doch zu üben, weil ich merke einfach, wir sind wie Sportler, sozusagen die innerliche Sicherheit zu haben, dass man sich wohlfühlt mit sich selber, weil man weiß, man hat geübt. Es ist nicht mal das rein Technische, sondern es ist das Gefühl zu haben, ich habe mein Bestes gemacht heute, das, was ich konnte, 2 oder 1 Stunde oder 3 Stunden. Es ist egal, wie viel Zeit, aber die Konzentration, dass es etwas bringt. Ich genieße zu üben, weil dieses Üben, es ist eine Expedition. Ne? Es ist, man geht auf die Suche von Details, man geht auf die Suche von einer Perfektion, auch überhaupt diese Partitur wieder Zeit zu haben zum Angucken.
Es ist also gar keine lästige Pflicht, um quasi zum perfekten Ausdruck oder zur perfekten Technik zu gelangen, sondern es ist auch sowas wie eine Reise für Sie.
Richtig, also natürlich. Logischerweise, es kommt darauf an, wie man als Mensch ist. Ich bin eher so eine Perfektionistin. Das heißt, mich reizt einfach diese dieser Perfektionismus nach, was könnte ich noch rausfinden. Ich glaube, es ist wirklich die Reise bis dahin, bis zum Ziel.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Sie setzen sich hin mit der Partitur, Sie gehen das erstmal im Geiste durch, ist eine ganz rationale Angelegenheit oder gehen Sie da intuitiv vor, nehmen Sie sich bestimmte Stellen vor, haben Sie das Große und Ganze erstmal im Blick oder gehen Sie gleich in Einzelheiten, wie üben Sie dann?
Die Konzerte meistens, die ich spiele, spiele ich auswendig. Ne? Aber logischerweise, wenn ich ein Konzert 3-4 Monate nicht gespielt habe und dann war ein anderes Repertoire dazwischen. Wenn ich das Konzert wieder mal nehme, nach 4 Monaten, ich könnte es zwar auswendig wieder spielen, aber ich nehme immer noch die Noten nochmal, weil ich verpasse sehr viele Details, weil ich verpasse, dass es hier tatsächlich ein Sforzando geschrieben hat oder hier eine starke Dynamik irgendwie sich entwickelt hat und ich verpasse es das, weil man es vergisst, ganz einfach. Es ist eigentlich wie eine Sprache. Wenn Sie lange aus ihrem Land weg sind und die Sprache eigentlich nicht praktiziert haben, jeden Tag. Es ist logisch, dass sie zum Beispiel Manieren, Art und Weisen zu sprechen, sie vergessen das.
Und sie fangen dann wirklich von vorne sozusagen an. Sie schlagen die erste Seite auf und dann geht's los.
Es kommt darauf an, zum Beispiel Bloch Shelomo, welches es ist ein Stück, das nicht oft gespielt ist. Und habe ich auch zum ersten Mal in 2006 gespielt. Und dann habe ich nicht mehr gespielt, weil niemand das wollte. Als ich die Noten nahm, nochmal um das Stück zu studieren, hatte ich ein bisschen einen Moment Angst, weil ich das Gefühl hatte, mein Gott, dieses Stück ist wie neu. Ich konnte mich fast an nichts erinnern. Es ist unglaublich, das Gehirn. Überhaupt, wie das Gehirn funktioniert zwischen der rechten und linken Seite. Die Kreativität einer Seite und die Rationalität anderer Seite. Wie wichtig es ist, genauso die rationale Hälfte daran zu arbeiten, sozusagen wieder mal sich die Mühe geben, weil es kostet Kraft, jedes Mal Energie und Lust, wieder mal die Noten von Anfang an zu nehmen, wenn man eigentlich im Hinterbewusst weiß, dass ich dieses Stück schon auswendig gespielt habe und ganz wunderbar schon konnte. Warum ist es nicht mehr da? Dann ist man ein bisschen sauer mit seiner linken Seite vom Gehirn. Ne? Aber dann die rechte Seite, die intuitive Seite, die kreative Seite, ist eigentlich sehr gefördert, weil sie das Gefühl hat, sie hat jetzt eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist, dieses Stück tatsächlich von null wieder aufzubauen.
Vielleicht können wir das ja mal an einem Beispiel skizzieren, das Cello-Konzert von Elgar. Ich glaube, Sie haben es bestimmt mindestens 50 Mal gespielt, oder wie oft ist das
sehr
gewesen?
Viel.
Können ja mal reinhören. Wenn Sie das jetzt hören, woran haben Sie dann beispielsweise gearbeitet? An welchen Nuancen oder Unterschieden oder was haben Sie verändert?
Zum Beispiel in diesem Stück, es gibt einfach eine große geprägte Linie sozusagen von einer sehr bekannten Cellistin, die leider sehr früh gestorben ist, die bekannte Jacqueline Dupré. Das heißt, logischerweise, das ist wie eine Ikone auch mit dem Stück geblieben und sie hat es auch sensationell gespielt in ihrer Art und Weise. Es war für mich natürlich relativ schwierig, nicht nochmal auf dem Markt eine Aufnahme rauszubringen, welches eine Kopie von Jacqueline Dupré ist.
Und wie haben Sie sie unterschieden?
Ich hatte einfach kein Interesse daran, sonst hätte ich das Stück nicht aufgenommen. Und deswegen habe ich die Noten nochmal genommen, weil jeder Mensch und jede Interpretation eben einen eigenen Stempel ist. Und das ist eigentlich der Sinn, überhaupt Musiker zu sein. Wenn nicht eine eigene Stempel hat, die Sache, dann es lohnt sich gar nicht überhaupt, Interpreter zu sein.
Was würden Sie sagen, ist Ihr Stempel, Ihr warmer Klang?
Wenn man die Partitur anschaut, ich habe das Gefühl, es ist ein extremer Schmerz der Musik, aber sehr introvertiert. Sehr selten zum Beispiel der Komponist geht in den ganz lauten dynamischen Zeichnungen, ja, sehr, sehr, sehr selten. Meistens ist es alles zwischen Piano und Mezzofort, das heißt, eigentlich sehr intim, es bleibt in einem Konflikt mit sich selber. Und ab und zu gibt es so einen, sozusagen einen Schrei und eben um diesen Schrei, diesen Schmerz noch stärker machen zu können, muss man natürlich die Intimität in der Musik noch extremer reinbringen. Und das ist das, was ich versucht habe, die Kontrasten zu spüren. Die Kontrasten sind sowas von extrem. Diese Emotion will eigentlich eine Befreiung und die bekommt es eigentlich fast nie. Aber das ist mein Stempel, das ist Soul, das ist meine Art und Weise, diese Musik zu verstehen.
Wie gehen Sie dann raus aus so einer Plattenaufnahme oder aus einem Konzert? Sind Sie dann völlig ausgepowert oder erst recht so richtig aufgeladen?
Naja, nach einem Konzert ist man schon sehr aufgeladen, auf jeden Fall. Aber es ist eben, diese Kontrasten sind auch so extrem. Man ist aufgeladen von Energie und Adrenalin und man ist so erschöpft. Das heißt, die Seele ist auf 200 und der Körper ist eigentlich ein Stück Holz, der überhaupt keine Bewegung und Leben mehr spürt. Ja?
Und dann schleppen Sie Ihr schweres Cello zurück ins Hotelzimmer und was machen Sie dann?
Manchmal ist man sehr leer, manchmal ist man halt, keine Ahnung, ich glaube, wurden so viele Emotionen losgelassen, dass man fühlt sich manchmal sehr allein, weil alles ist dort geblieben. Dann muss man versuchen, einfach nicht in einem Loch zu kommen. Und dann natürlich telefoniere ich halt mit meiner Familie, mit meinem Freund oder lese ich ein Buch oder schaue ich einen Film oder gehe ich mal mit Freunden essen. Also es gibt immer
vielleicht
was.
Ist Ihr Cello ja auch so eine Art Familienmitglied. Immerhin, Sie nennen es Herr Gabetta. Wieso Herr Gabetta? Ist das ganz ernst gemeint oder ein bisschen ironisch?
Aber für mich es ist es ein Mann. Ich weiß es nicht. Es ist auch der Klang und überhaupt die Höhe von ihm. Es ist überhaupt die Stimme, dieses Instrument, die ist sehr männlich.
Aber warum Gabetta? Also Sie ordnen es schon ein als Familienmitglied.
Ja, weil ich natürlich immer muss ich zum Beispiel Flugtickets kaufen. Und das Cello muss irgendeinen Namen haben. Und es wird einfach nichts akzeptiert. Wenn man extra sieht, schreibt, einfach so wird es nicht akzeptiert. Man muss einen Namen und einen Vornamen. Gut, ich könnte
und
A und B. Das Gott sei Dank nicht, weil sonst wäre echt eine Katastrophe. Aber so ist es eigentlich geboren, diese Cello Gabetta.
Ist das eigentlich ein ganz normales Cello, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal rein optisch dieses Cello anschauen würden, die Maserung, würde man gleich erkennen, dass das so ein wahnsinnig teures Instrument ist? Sieht das anders aus?
Ich glaube, ein Mensch, der nicht Spezialist ist, merkt das nicht. Man merkt einfach, dass es etwas ganz Besonderes ist in der Lackierung. Man merkt einfach, dass es ein altes Instrument ist. Aber es ist für mich viel wichtiger, was eigentlich aus diesem Instrument rauskommt.
Das ist ja von, ich glaube, 1759, ein Guadagnini.
1759.
Cello aus einer von einer Geigenbauerfamilie, die auch bei Stradivari mitgearbeitet hat.
Ja, richtig.
Das kostet schätzungsweise, ist zu lesen, eine halbe Million bis zu 2,5 Millionen. Gehen Sie da auch so ein bisschen empfindsam mit dem Cello um oder hat man da mal Angst, dass das vielleicht auch umfällt?
Wissen Sie, das ist genauso wahrscheinlich, wie wenn ein Mensch sehr viel Erfolg hat und sehr reich ist. Gehen Sie mit diesem Mensch auf diesen Grund anders aus? Wahrscheinlich ja, viele Menschen. Und diese Menschen, die reichen Menschen, leiden es. Leiden es, weil sie natürlich zuerst Menschen sind und nicht zuerst reich sind. Ja? Und ich glaube, dass mit dem Instrument ist genau das Gleiche. Also mir ist klar, dass ich so ein Instrument haben kann und darf und deswegen habe ich eine Verantwortung. Die Verantwortung ist das Wichtigste. Ich muss wissen, wenn ich ein Instrument in meine Hände so nehme, dann denke ich an dieses Instrument Tag und Nacht. Natürlich. Das ist meine Verantwortung. Ich bin einfach froh, dass ich nicht sehr schnell so ein Instrument haben konnte. Ich habe mit guten und mit sehr schlechten Instrumenten in meinem Leben gespielt. Dies hat eigentlich sehr viel geholfen in meinem Leben, weil ich auch den gleichen Klang wollte ich erreichen, als ich ein ganz schlechtes Instrument hatte. Als ich in Russland war und hatte ich mal einen Wettbewerb gemacht und gesehen, wie Leute in der Toilette üben, weil sie gar kein Zimmer mehr haben in der Musikhochschule, mit Instrumenten, die sind eigentlich aus ganz schrecklichem Holz. Trotzdem, sie haben geklungen wie die beste Celli auf der Welt. Das Interessante war, die Intensität des Klanges war sowas von gefühlt, dass es mich als Zuhörerin hat mich gezogen. Ich wollte in diese Toilette reinkommen. Und da habe ich einfach verstanden, dass alles liegt an einem. Ein schöner Klang zu haben, ein schlechter Klang zu haben. Dass ein Instrument hilft, definitiv hilft es, natürlich. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute mit so einem Instrument spielen kann. Aber es ist mir auch klar, dass wenn ich morgen dieses Instrument nicht mehr haben könnte, mein Leben geht weiter. Und mein Klang muss ich haben mit mir. Ich muss meinen Klang entwickeln, auch mit anderen Instrumenten. Dass man Sol Gabetta erkennt, durch meine Stimme, durch meinen Klang.
Das war HR Info im Gespräch mit der Cellistin Solga Betta und HR Info Moderatorin Barbara Piroth. Informationen auch auf hrinforadio.de.